Purpose Projects.
Ein großes Hallo und herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Und auch in unserer dritten Episode heute beschäftigen wir uns natürlich wieder mit einem spannenden Projekt und einem sehr interessanten Gast. Doch zuerst begrüße ich, wie immer, meinen kongenialen Podcast-Partner Moritz, der uns auch gleich unseren heutigen Gast vorstellen wird. Hallo lieber Moritz, das klang jetzt ironischer, als es eigentlich gemeint war. Hallo.
Ja, hey Bo. Hey Boris, guter Start. Kongenial, das Adjektiv möchte ich ab jetzt immer haben. Ja, ich habe die Ehre, ein Purpose Project wieder vorzustellen. Und zwar ist heute das Purpose Project The New Company zu Gast. Und von The New Company haben wir Christian Fenner in der Leitung. Christian ist Co-Founder und CMO bei The New Company. Und ja, The New Company ist ein Food-Startup, was ja laut ihrer eigenen Aussage die Welt leckerer, gesünder und nachhaltiger gestalten möchte. Ja, und dabei irgendwie so ein Leuchtturmprojekt für nachhaltigen Konsum schaffen möchte. Deswegen haben wir ihn eingeladen, möchten mit ihm darüber quatschen. Hallo Christian.
Moin, moin ihr beiden. Hi Moritz und Boris. Freut mich sehr, hier zu sein. Das hast du ja gerade schon hervorragend zusammengefasst.
Wir freuen uns auch sehr sogar tatsächlich, dass du hier bist und uns natürlich auch New Company selber heute ein bisschen näher bringen willst und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich auch. Bevor wir aber darüber sprechen, wir sind ja nicht umsonst der Purpose Project Podcast. In der Recherche haben wir schon ein bisschen festgestellt, dass dir dieser Begriff nicht ganz unwichtig ist, vor allem auch bei deinem persönlichen Lebensweg. Bevor wir also auf The New Company selbst eingehen und alles, was dazugehört, deinen persönlichen Purpose hast du ja während eines Praktikums und deiner eigentlichen Bachelor-Arbeitsphase gefunden. Ich glaube, es gibt einige, die können sich damit vielleicht ein bisschen identifizieren. Wie sah denn der Prozess zu deinem eigenen Purpose denn so aus?
Ja, ganz genau. Also ich war tatsächlich in eine ganz, ganz andere Richtung unterwegs. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen in Aachen studiert. Ja, warum? Das ist eine gute Frage, so in der Retrospektive, weil ich, glaube ich, Mathe und Physik Leistung hatte. Und dann macht man es halt so, studiert man was mit guten Einstiegsgehältern, sind die Eltern happy. Es dämmerte mir schon so langsam, dass eigentlich ich nicht wirklich Benzin im Blut habe. Und trotzdem bin ich erstmal diesen Pfad sozusagen weitergegangen. Und hatte dann den Peak meiner Frustration in einem Praktikum bei einem großen Automobilkonzern. Und da bin ich vielen Dingen begegnet, die ich gar nicht unterstützen mag oder die mir sehr fremd vorkamen. Also erstmal von der Organisationsstruktur her sehr hierarchisch, politisiert, langsam, wenig Gestaltungsfreiraum, zumindest da, wo ich war. Und vor allem, ich konnte mich, und das hätte ich natürlich auch mal früher wissen können, überhaupt nicht mit dem Produkt identifizieren. Ich wusste nicht in dem Moment, warum ich jetzt Luxuskarossen unterstützen muss. Und ich weiß noch genau, der Kristallisationsmoment war dann, als ich mit einem Vorstandsmitglied, war es glaube ich sogar, in einem Meeting saß und es ging um die Verkleidung eines CD-Schlitzes eines Luxusautos. Und ich dachte, was ist das denn? Das ergibt für mich keinen Sinn. Dafür möchte ich meine Zeit nicht investieren. Und genau in der Zeit, als ich war wirklich psychisch ein bisschen down und am Limit, weil ich ja wusste, ich habe die letzten 5 Jahre eigentlich in diese Karriere investiert. Genau in dieser Phase hat mich Matthias angerufen, der mit mir zusammen studiert hat. Und wir kannten uns auch nur aus dem Sprachkurs. Und er sagte, Christian, wir haben hier einen Schokoriegel in der Küche zusammengepanscht. Und wir glauben wirklich, das gibt's noch nicht so. Und der schmeckt extrem geil und ist gesund. Wir haben da nur gute Zutaten reingepackt, weniger Zucker und so weiter. Und so doof, wie es klingt, aber in dem Moment dachte ich, ich sehe in diesem banalen Alltagsprodukt gerade so viel mehr Sinn für mich, weil es tatsächlich das Leben von vielen Menschen wirklich besser machen kann, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen cheesy klingt. Und habe gemerkt, dass da so ein Feuer angeht. Und dann habe ich tatsächlich direkt nach dem Praktikum meine Sachen gepackt. Bachelorarbeit musste noch geschrieben werden, aber habe mich dann zusammen mit den beiden in ein Haus eingesperrt. Wir haben einen Businessplan geschrieben, haben uns für Stipendien beworben. Und da habe ich gemerkt, was für eine Power wirklich Purpose haben kann.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, das war dein Kumpel aus deiner Studienzeit, der dich dann angerufen hat. Sprich, der war auch Wirtschaftsingenieur, nehme ich jetzt mal an.
Ja, genau.
Es gibt auch noch einen dritten Co-Founder, also ihr seid zu dritt, ein Dreier-Team. Wie kann man sich das vorstellen? Von dem Wirtschaftsingenieurwesen hin zu so einem Schokoriegel beziehungsweise zu so einem Proteinpulver, was ja vor allem am Anfang auch noch. Wie war die Reise?
Ja, man könnte von außen betrachtet sagen, wir sind nicht gerade ein diverses Gründerteam. Stimmt auch von unserer Ausbildung her, wir sind tatsächlich drei Wirtschaftsingenieure mit Interessen, aber in ganz verschiedene Richtungen. Die Reise sah so aus, dass Matthias erstmal neben des Studiums noch eine Heilpraktika-Ausbildung gemacht hat und beide anderen Gründer echt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatten, seit sie jung waren. Also nichts ganz Schwerwiegendes, aber immer wieder krank und alles Mögliche ausprobiert und letztendlich auf diesen Trichter Ernährung gekommen. Und deswegen hatten die beiden auch tatsächlich die zündende Idee in der WG-Küche und haben das für sich selbst wirklich aus reinem Eigenbedarf zusammengemischt und mit in die Bibliothek genommen. Aber dann auch gemerkt, und wenn man Wirtschaftsingenieurwesen studiert, hat man auch eine gute Portion Entrepreneurship dabei. Man ist so ein bisschen getrimmt darauf, wenn du eine Idee hast, dann Vollgas, dann geh raus damit. Und das war so ein bisschen die Entstehungsgeschichte. Und ich war auch schon immer an gesunder Ernährung interessiert, habe Leistungssport gemacht früher. Das heißt, da waren so die Grundzutaten da. Und dann mussten wir uns aber natürlich schon Know-how reinholen, was Lebensmittelchemie, Lebensmittelrecht angeht. Und haben dann relativ früh, als wir uns fürs Stipendium beworben haben, einen Lebensmittelchemiker ins Team geholt, der das Ganze dann nochmal von professioneller Seite her begleitet hat. Und gleichzeitig kann ich auch sagen, wir sind drei so verschiedene Charaktere. Matthias der Visionär, Thomas der Rationale und ich der Mann für die Kommunikation, dass wir uns, glaube ich, trotzdem, trotz gleiches Studiums, ganz gut ergänzen.
Das heißt, um mal ganz kurz auf deine spezielle Rolle zu sprechen zu kommen, war das auch der Hauptgedanke bei dem Anruf deines Kollegen, gerade an dich, der dachte, okay, wir beide sind so und so, so wie du es gerade beschrieben hast, da fehlt noch einer jetzt fürs nach vorne preschen, für die Kommunikation, wie du schon gesagt hast. War das so mit der Hauptgrund, natürlich neben dem, was du gerade schon gesagt hast, mit dem Leistungssport und dem Interesse an der Ernährung insgesamt?
Ja, absolut. Ich glaube, die hatten zum Glück, waren reflektiert unterwegs und haben gemerkt, dass sie, also Matthias seine Stärken hat im strategischen Denken, Thomas im analytischen, aber sie wussten, da fehlt noch jemand, der gerne kommuniziert, der vielleicht auch ein Gefühl hat für Marketing, auch wenn ich jetzt kein ausgebildeter Marketer mit Agenturerfahrung bin, aber wir kannten uns schon so gut, dass er da ein gutes Bauchgefühl hatte. Und das war tatsächlich das Puzzlestück, was den beiden da noch gefehlt hat.
Das Bauchgefühl hat sich, glaube ich, auch ja, spätestens jetzt bestätigt. Jeder, der auf euren Social-Media-Kanälen unterwegs ist, der wird merken, wie umtriebig ihr da seid. Vor allem Boris und ich in den letzten Wochen, du kannst dir nicht vorstellen, Christian, wie viel Werbung wir von euch bekommen. Also sobald man einmal auf euren Account klickt, ja, aber es wirkt auch, ne? Wir haben auch sehr viel bestellt tatsächlich jetzt in den letzten Tagen. Also Respekt erstmal da an dich.
Wir müssen ein bisschen aufpassen mit unserem Frequency Cap, also wie viel Werbung jeder sieht. Wir sind da dran, da gibt's, wir sollen euch auch nicht nerven. Ich hoffe,
es hat gewirkt, Christian, es hat gewirkt.
Es hat gewirkt. Es hat nicht genervt, wir mussten einfach nur drüber lachen. Machen wir auch immer noch. Aber lass uns mal auch gerne auf dein Unternehmen kommen. Und ja, The New Company ist kein Unternehmen wie jedes andere, vor allem aus eurer Branche. Deswegen die Frage, was unterscheidet euch von den traditionellen Unternehmen?
Wir probieren sehr, sehr viel anders zu machen und vor allem das Ganze ganzheitlich zu betrachten. Und wir glauben, dass es noch zu wenige Unternehmen gibt, die das tun und die sich auf eine Stärke fokussieren und auch wissen, dass das oft reicht, wenn man dem Konsumenten gegenüber eine USP kommuniziert, weil viel mehr eben oft eh nicht hängen bleibt, sich darauf ausruhen und dann viele Sachen hinten runterfallen. Beispiel, ich mache ein zuckerfreies Produkt, aber ob das jetzt natürliche Zutaten sind oder ob das in Plastik verpackt ist, ist jetzt in dem Fall mal nicht so wichtig. Oder andersrum, plastikfreie Produkte, aber gut, 50% Zucker kann man drüber hinwegsehen, weil unsere USP ist ja die Verpackung. Und wir glauben, es ist Zeit für eine ganzheitliche Sicht der Dinge, weil es erwächst ja gerade so ein krasses Wertegerüst in unserer Generation, in, ich glaube, in der ganzen Gesellschaft eigentlich. man merkt, was gerade mit dem Planeten passiert. Es wird immer deutlicher, wie ungesund so prozessiertes Essen ist, was in den letzten Jahren einfach durch viele Studien einfach klarer wurde. Das Plastikproblem wird omnipräsent. Und das war einfach auch unser innerer Antrieb, mal ein Produkt zu machen, was irgendwie alle Facetten abdeckt. Auch wenn das natürlich sehr, sehr schwierig ist und sehr schwierig auch zu kommunizieren. Und das soll auch nicht heißen, dass wir keine Baustellen haben, dass wir jetzt irgendwie die komplette eierlegende Wollmilchsau sind. Aber wir geben schon an jeder Ecke Gas und probieren das einfach so gut wie möglich für den Menschen und die Umwelt zu gestalten.
Ja, die Beispiele, du kannst ruhig noch näher drauf eingehen. Du bist schon sehr vorsichtig, um keine Werbung zu machen. Ich mache das gerne. Also ihr habt ja erstmal eine Verpackung ohne Plastik, hast du gerade schon einmal so angeteasert. Dann eure Zutaten sind immer natürlich. Und dann habt ihr auch noch ein Aufforstungsprojekt.
Gut, okay, wenn du den Produktpitch willst, dann kriegst du den natürlich auch. Genau, also beim Produkt mal angefangen, weil wir sind davon überzeugt, dass es das tatsächlich das Wichtigste ist. Also wir können hier die Nachhaltigkeitsritter sein, wenn es nicht schmeckt und keinen Spaß macht, dann hat es auch keinen Impact. Wir probieren wirklich nur wenige natürliche Biozutaten zu nehmen und Nukao, unser Schokoriegel, ist so das Hauptprodukt bei uns. Genau, das hat 65% weniger Zucker als jetzt ein normaler Schokoriegel. Und der Trick ist eigentlich, klar, raffinierter Zucker raus. Und stattdessen sind da Hanfsamen drin, Nüsse und einfach gute, nährstoffreiche Zutaten. Das heißt, es ist auch mehr als nur Genuss, sondern richtig, richtig gehaltvoll. Genau, also weniger Zucker und natürliche Zutaten wäre so das eine. Und dann hören wir da eben nicht auf, sondern das, was drumherum ist, die Verpackung, haben wir plastikfrei gestaltet und sogar heimkompostierbar. Das bedeutet, das ist aus Zellulose. Du kannst das auf deinen Kompost werfen und nach, je nach Witterung, 10 Wochen ist es verschwunden. Kannst es aber auch in den Restmüll werfen, dann wird es CO2-neutral verbrannt. Da können wir vielleicht gleich noch näher drauf eingehen. Also da sind wir auf jeden Fall Vorreiter und im Regal, glaube ich, gerade so ziemlich die Einzigen. Und dann hatten wir so die Einsicht, selbst wenn wir das jetzt alles machen, da schonen wir die Umwelt. Wir sind auf einem guten Weg, aber letztendlich nehmen wir immer noch mehr. Unsere soziale, ökologische Bilanz ist immer noch negativ. Und dann wurden wir zum Beispiel von Ecosia inspiriert, von anderen Marken, die positiven Impact wirklich hinterlassen und haben ziemlich am Anfang 2017 beschlossen, für jeden verkauften Riegel einen Baum zu pflanzen. Und das machen wir seitdem. Haben gerade die 2 Millionen Bäume-Marke geknackt.
Glückwunsch.
Und genau, sind da eben auf einer Reise hin zu positivem Konsum und wollen irgendwie zeigen, ey, Kapitalismus, Konsumgüter, was immer so ein bisschen per se schon böse klingt, kann auch wirklich positiven Impact generieren.
Nochmal auf das Thema der Aufforstung zu sprechen zu kommen, was ich persönlich auch sehr interessant finde, natürlich neben den ganzen anderen Dingen. Da geht es ja um diese Mangrovenbäume auf Madagaskar. Ich stelle mir jetzt vor, also ich selber habe jetzt auch einen agenturlichen Hintergrund, sage ich mal, in der im beruflichen, und stelle mir jetzt so vor, man sitzt zusammen in so einem Meeting und soll sich jetzt zu diesem Thema was überlegen. Was können wir Gutes machen, Gutes tun? Was gibt es für Projekte? Was machen andere und so weiter? Wie kommt man auf Mangrovenbäume auf Madagaskar?
Ja, hervorragende Frage auf jeden Fall. Also genau so war es auch. Wir saßen da zu dritt und wussten, wir wollen Gutes tun. Und da kommen natürlich schon die Ingenieure durch. Oder es gibt ja auch diese Gruppe effektive Altruisten. Wie kannst du mit einem Euro, den du einsetzt, das meiste rausholen. Und das ist irgendwie vielleicht auch ein Gedanke, der für manche befremdlich erscheint, für uns irgendwie schon auch wichtig und logisch. Und wir haben uns dann tatsächlich, es waren zwei Dinge. Also einmal waren wir persönlich einfach sehr große Fans von Aufforstung. Wir haben zusammen den Film von Sebastião Salgado, diesen brasilianischen Fotografen, der größte Aufforster Brasiliens ist, als Privatperson. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja. Sehr zu empfehlen. Das Salz der Erde. Der hat uns wahnsinnig inspiriert. Dann kamen immer mehr Studien zu der Zeit auch schon, Aufforstung als eines der effektivsten Mittel gegen den Klimawandel. Und dann haben wir tatsächlich Ecosia angerufen und gefragt, ob wir mal in Berlin vorbeikommen können. Und die haben uns ihre Aufforstungspartner gezeigt. Und dann sind wir auf dieses Mangrovenprojekt gestoßen und waren echt begeistert, weil, wussten wir vorher auch nicht, Mangroven sind die effektivsten CO2-Binder der Welt. Das heißt, die binden 4-mal mehr CO2 als ein tropischer Baum, weil sie so tiefe Wurzelsysteme haben und einfach sehr, sehr viel CO2 aufnehmen können. Und sie sind sehr, sehr billig zu pflanzen, weil sie ja in Feuchtgebieten wachsen. Man steckt im Prinzip einfach nur einen Stock, einen Setzling in den Boden und muss nicht ein Loch buddeln und regelmäßig gießen, so banal das klingt. Und dadurch kann man eben im Vergleich zu jetzt einem Baum in Deutschland für den gleichen Geldbetrag sehr, sehr viel mehr CO2 binden. Und dann hängt da wiederum noch eine Riesenkette dran. Es werden lokale Leute dort eingestellt, die Ärmsten der Ärmsten in Madagaskar. Das ganze Ökosystem floriert. Dort leben Arten, die nur dort in Mangrovenwäldern leben. Die Menschen sind geschützt vor Tsunamis. Also da könnte ich jetzt noch einen Vortrag drüber halten. Aber das hat uns einfach begeistert an Mangroven. Was aber nicht heißen soll, dass wir jetzt in Deutschland irgendwie die Augen verschließen. Auch hier ist das Waldsterben ja ganz, ganz, ganz dramatisch. Und wir haben auch schon in Dresden ein Aufforstungsprojekt gestartet, wollen es auch in Zukunft immer weiter unterstützen, aber wir brauchten halt erstmal einen Anfang. Ne? Also wir können auch nicht direkt die ganze Welt retten und fanden das einfach ein sehr, sehr gutes Anfangsprojekt, was eben tatsächlich auch diese Botschaft einfach transportiert, ein Riegel, ein Baum, versteht jeder.
Ja, das stimmt, das ist dieses 1-und-1-Prinzip, was ja irgendwie, ich habe das Gefühl, immer mehr aufploppt, vor allem jetzt in Startup-Szenen. Share ist ein super Beispiel, die auch richtig durch die Decke gehen. Du hast gerade einmal schon gesagt, dass ihr da bei euch um die Ecke schaut. Ihr seid in Leipzig jetzt gerade, beziehungsweise du sitzt da jetzt auch gerade. Wie ist eigentlich die Entscheidung gekommen, dass ihr gerade in Leipzig seid und nicht in Aachen?
Ja, wir sind tatsächlich durch private Gründe erst nach Dresden gekommen. Jetzt sind wir frisch nach Leipzig gezogen. Einer von den beiden anderen Gründern, dessen Vater hat ein leerstehendes Haus und wir haben dann so ein bisschen Facebook-like, haben wir uns in diesem Haus 2 Jahre einquartiert und haben da den Schokoriegel entwickelt. Das war sozusagen Miete oder erste Praktikanten zahlen. Und das haben wir vor 4 Jahren dann so gemacht. Und jetzt lieben wir aber tatsächlich den Osten. Es ist wunderschön und tatsächlich ist es auch deutlich preiswerter.
Kriegt ihr jetzt da im Osten Deutschlands denn auch viel mit von eurem Projekt in Madagaskar? Ist das bei euch in der Unternehmenskultur ein ständiges Thema, dass ihr da involviert seid? Oder ist das was man am Anfang der Gründung einmal bestimmt und dann läuft das nebenbei?
Also ich würde sagen, wir sind dran. Wir haben natürlich unseren monatlichen Report. Bei unseren Team-Events läuft immer ein Film von Projekten, die wir in Madagaskar unterstützen. Aber ich wollte eigentlich diesen August hinfliegen, das erste Mal. Das ist jetzt durch Corona leider verschoben worden. Aber da müssen wir noch mehr machen. Also wir wollen viel, viel enger an dem Projekt sein. Und das ist natürlich im starken Chaos-Wachstumsalltag nicht immer ganz einfach. Wir planen aber auch, wie gesagt, lokal noch mehr zu machen.
Ich würde mal sehr gerne auf die Unternehmenskultur bei euch eingehen. Ist, glaube ich, unbestritten eines der wichtigsten Themen generell heutzutage, auch in der Startup-Szene vor allem, aus HR-Gründen sowieso. Ihr seid mittlerweile, glaube ich, um die 40 Mitarbeiter. Wie würdest du eure eigene Unternehmenskultur beschreiben? Sind da alle wirklich durch die Bank weg purpose-driven, so wie die 3 Gründer, die an der Spitze stehen? Oder gibt es da bei euch irgendwelche bestimmten Einstellungsvoraussetzungen, um bei euch zu arbeiten, oder habt ihr sowas gar nicht?
Ich glaube, das ist ein sich selbst regulierendes System und ich würde 100% zustimmen, dass hier alle Feuer und Flamme für die Mission sind und das passiert von ganz alleine. Wir sind jetzt nicht dogmatisch und sagen, hier dürfen nur Veganer anfangen. Es gibt ganz verschiedene Typen. Hier wird auch mal eine Feierabendzigarette geraucht. Es ist nicht so, dass hier nur die Ökos vom Dienst arbeiten. Aber der Spirit ist schon auf jeden Fall, also ich finde es Wahnsinn und es macht riesen Spaß. Und was wir noch probieren, weil du ja gesagt hast, Arbeitskultur, Organisationskultur ist, und da hat auch meine Erfahrung im Konzern natürlich zu beigetragen, dass wir von Anfang an auch das Organisationsmodell anpassen wollten und neu denken wollten. Und da arbeiten wir eben in so einer evolutionären Struktur. Das bedeutet, es ist nicht streng hierarchisch, was Machtpositionen angeht. Es ist aber auch nicht sozusagen alles im Konsens. Alle haben sich lieb, family-like, sondern wir probieren, natürliche Hierarchien zu haben. Das bedeutet, da, wo du deine Stärken hast, hast du auch die Entscheidungskompetenz. Und das bedeutet, Mitarbeiter entscheiden viel eigenverantwortlicher. Es hängt nicht alles am Ende in irgendwelchen, bei den Gründern oder bei eingezogenen Management-Ebenen, sondern wir arbeiten in Kreisen zusammen, und probieren einfach jedem die Möglichkeit zu geben, sich in seinem Job zu entfalten und auch dort dann Entscheidungen zu treffen.
Euer Geschäftsmodell basiert ja auch vor allem auf euren Partnerschaften. Ihr habt sehr viele Zutaten, die es ja gar nicht auch hier in der Nähe gibt. Wie viele Partner habt ihr so ungefähr und produziert ihr eure Produkte selber in Deutschland?
Das haben wir am Anfang getan. Also wir hatten in Dresden unsere eigene Manufaktur und das war Harakiri fast schon, aber notwendig, weil tatsächlich niemand unseren Schokoriegel so produzieren wollte, wie wir das wollten. Da haben wir wahnsinnig viel investiert und haben auch ein Jahr lang eigenhändig selbst produziert, die ersten Mitarbeiter eingestellt. Und das wurde dann irgendwann zu riskant. Wir hatten sehr volatile Umsätze. Das ist mit damals 3 Sorten eines Produkts einfach nicht zu handeln. Und dann haben wir es ausgelagert innerhalb von Deutschland. Das heißt, wir haben jetzt Produktionspartner in Deutschland für unseren Schokoriegel und in Tschechien da wird es einfach nur gemischt für die Proteinshakes. Und dann haben wir natürlich unsere ganzen Zutatenpartner. Da könnte ich jetzt gar nicht auf spontan die Zahl sagen. Wir haben schon einige Zutaten zusammen. Was wir nicht sind, ist regional. Das ist natürlich schwierig mit Kakao. Wir probieren es, wenn möglich, aus Europa zu beziehen. Und beim Kakao, auch wenn ich jetzt gerade ein bisschen abweiche, natürlich genau hinzuschauen. Und wir haben da eine Bauernkooperative in Peru, mit der wir direkt zusammenarbeiten. Und auch da wollten wir im Juni hin. Das hat nicht geklappt. Steht aus, der Besuch.
Corona angesprochen, natürlich leider muss man sagen, das Thema, worum man natürlich nicht drumherum kommt, auch aktuell immer noch nicht. Ihr seid ja international bereits schon in 16 Ländern, glaube ich, am Start, in Europa und in Asien vor allem. Wie sehen denn aufgrund auch der aktuellen Situation eure weiteren Expansionspläne aus? Sind die erstmal auf Eis gelegt? Gibt es da momentan überhaupt Überlegungen zu oder stehen bei euch jetzt gerade eher andere Dinge im Vordergrund?
Ja, also wir haben sowieso, muss man ganz ehrlich sagen, unsere Exportpläne etwas korrigiert. Wir waren am Anfang da sehr, sehr wild und waren auf vielen Messen und haben natürlich auch fleißig exportiert. Wir haben da ein bisschen unsere Lektion gelernt, uns zu fokussieren, gleichzeitig aber auch wahnsinnig viel mitgenommen, wie man ein Exportgeschäft aufbaut. Und das stimmt, die Anzahl der Länder, nicht alle sind jetzt irgendwie durchdrungen. Wir konzentrieren uns auf Deutschland und auf die großen Wirtschaften in Europa, also Frankreich und UK. Was Corona angeht, da hat es uns vor allem wirklich in der Peak-Time im Handel das zu spüren gelassen. Also da hatten wir eine klare Delle, so 30% ungefähr ging es da runter. Jetzt mittlerweile die Exportgeschäfte, gerade in den Ländern, die ich gerade erwähnt habe, gehen weiter. Wir streben da weiter Listungen an, das bremst uns eigentlich nicht aus. Wir haben natürlich extrem Glück gehabt, dass wir in der Food-Industrie sind. Und Corona hat uns tatsächlich gezeigt, was Fokus leisten kann. Wir haben nämlich unseren kompletten Teamfokus auf E-Commerce geschiftet. Und haben da einen riesen Sprung gemacht, der anhält, der uns da tatsächlich ein ganzes neues Geschäftsmodell aufgezeigt hat. Von daher können wir von Glück sagen, dass wir da eigentlich gestärkt rausgegangen sind.
Du hast gerade einmal kurz die Delle angesprochen. Ich glaube, so ging es ja auch jetzt gerade vor allem vielen Startups. Ihr habt jetzt da einen neuen Zusammenschluss in der letzten oder vorletzten Woche gefunden. Ich glaube, mit 8 anderen Startups. Was genau steckt dahinter? Baut ihr so ein Ökosystem von Purpose Projects auf oder was kann uns erwarten?
Ja. Ja, wir sollten uns auch da nochmal connecten, glaube ich. Startups for Tomorrow heißt das gute Stück. Das ist noch ganz jung. Wir haben einfach gemerkt, dass es viele Startups gibt, die am gleichen Strang ziehen und zu wenig Plattformen, wo man sich zusammenschließt und in der Food Industry oder beziehungsweise generell in ganz verschiedenen Branchen mit einer lauteren Stimme auftreten kann. Und wir wollen eben diese Plattform bauen. Wir sind genau jetzt 9 Startups, die alle auch schon eine gewisse Größe haben. Das ist wichtig, weil so einen gewissen Wumms, eine gewisse Professionalität schon da sein muss, ohne dass wir jetzt schon die Mittelständler sind. Und es ist so gerade noch im Prozess, deswegen kann ich jetzt nicht den genauen 5-Jahres-Plan zeigen, aber wir wollen einfach den Mitglied-Startups eine Stimme geben, aber auch neuen Projekten einfach eine Stimme geben. Es soll auf der Website einfach viel Informationen geben zu Purpose Projects sozusagen, zu nachhaltigen Unternehmen. Und wir planen tatsächlich auch die Lobby des Guten. Also wir schauen mal uns um, ob man auch politisch etwas bewegen kann, weil wir finden, dass ja, gerade in der Konsumgüterindustrie es teilweise echt schwierig ist, mit nachhaltigen Ideen profitabel zu wirtschaften. Beispiel, wenn wir eine plastikfreie Verpackung wollen, und das tun wir und das haben wir, dann zahlen wir drauf. Wir zahlen mehr als ein Unternehmen, was was einfach nur auf Plastik zurückgreift, und haben dann de facto ja am Markt einen Wettbewerbsnachteil, obwohl wir uns für eine deutlich nachhaltige Lösung einsetzen. Und das kann unserer Meinung nach nicht sein.
Das heißt, es war schon richtig, dass wir das Gefühl hatten oder zumindest in der letzten Zeit haben, dass es vor allem bei Startups so ist, dass die sich wirklich vermehrt mit diesem Nachhaltigkeits- und Klimaschutzthema beschäftigen. Was sind da so deine Erfahrungen, was zum Beispiel den deutschen Mittelstand angeht? Was kannst du, wenn du das kannst, da aus deinen persönlichen Erlebnissen berichten?
Ja, es ist tatsächlich eine richtig krasse Aufbruchsstimmung gerade zu spüren. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Gründer der heutigen Zeit einfach mit einem ganz anderen Mindset an die Sache rangehen. Ich habe jetzt mit Mittelstand nicht so viel zu tun gehabt, eher mit dem Handel. Da stoßen wir auf große Begeisterung und eigentlich große Unterstützung. Wir waren aber schon auf Veranstaltungen, wo wir zum Beispiel unsere Verpackung diskutiert haben. Und da hat man schon oft diese Analogie großer Tanker versus Speedboat. Und man merkt einfach, die wollen. Aber es wird ihnen teilweise noch sehr erschwert von den langwierigen Prozessen. Beispiel, es gibt Maschinen, die einfach Plastik verpacken, also auf den Plastik läuft, und die umzustellen, das ist einfach ein wahnsinniger Kostenapparat. Und ich glaube, da muss es politisch auch einfach Anreize geben oder andersrum Steuer auf Plastik beispielsweise, um diese Unternehmen auch ein bisschen zu unterstützen auf dem Weg zu nachhaltiger Wirtschaft. Von daher, ich glaube, wir Startups haben leicht reden, weil wir natürlich eine Größe haben, wo das alles noch ein bisschen leichter umzusetzen ist. Alles, was größer ist, muss meiner Meinung nach durch Politik ein bisschen nachgesteuert werden.
Ja, da magst du recht haben. Also trotzdem, irgendwie erwartet man irgendwie mal mehr, finde ich, von den Unternehmen. Ja. Also vor allem, wenn man jetzt so Unternehmen wie The New Company sieht, die dann auch zeigen hier mit einem 1-1-Prinzip, wie man ja schon schnell einen Impact haben kann, ist halt auch die Frage, so, ob da irgendwann auch mal noch eine Reaktion kommt. Also es gibt ja auch große Schokoriegelhersteller jetzt beispielsweise, die ja auch das vielleicht sehen und sich sagen, oh, die sind ganz erfolgreich da in Deutschland mit, könnten wir auch mal starten, aber sich halt bewusst dagegen entscheiden. Ich bin gespannt, wo das hingeht.
Absolut, ich bin da bei dir. Ja, ich bin da bei dir. Das sollte jetzt auch nicht so klingen, ach, die können nicht anders. Das ist nur die eine Facette, wo ich auch sage, auch die Politik muss was tun. Aber ich bin 100% bei dir. Wir denken auch, mein Gott, jetzt kommen hier drei Wirtschaftsingenieure daher. Wir sind branchenfremd gewesen und wir sehen, die Lösungen sind ja auch da. Also die Verpackung ist da, die haben wir nicht selbst entwickelt mit einem sehr innovativen Partner, aber trotzdem, das kriegt ein Großkonzern auch hin. Und für 10 Cent einen Baum zu pflanzen, kriegt auch jeder Großkonzern hin. Also da bin ich voll bei dir. Wir sind da auch ein bisschen kopfschütteln unterwegs und wollen auch in Zukunft das ein bisschen lauter kommunizieren und sagen, wacht auf, die Lösungen sind da, lasst uns das zusammen anpacken, liebe, in unserem Fall Lebensmittelindustrie.
Ja, ihr seid ja generell mit eurer Reise auf einem super Weg. Auch herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle zu eurem neuen Produkt. Wie am Anfang schon gesagt, wir sind in die Marketingfalle vielleicht reingetappt. Wir haben beide hier schon sofort was bestellt. Nein, das unterstützen wir natürlich auch gerne. Und in einer letzten Folge, da war der Sean Frankson da von The Plastic Bank und hat ja auch noch über diese Stimme gesprochen, ne, des Konsumenten. Also, dass jeder immer eine Wahl hat, welche Produkte er unterstützt. Und ja, Boris und ich, wir sind beide davon überzeugt, dass The New Company da ja genau diesen Nerv trifft. Und ja, wir glauben fest an euren Erfolg. Christian, wir danken dir, dass du hier Teil des Podcasts warst. Hast uns echt tolle Einblicke gegeben. Auch schon mal so einen kleinen Einblick auch, was vielleicht da alles noch kommen mag. Wir freuen uns auf den weiteren Austausch. Bis zum nächsten Mal.
Danke euch, sehr, sehr cooles Projekt und ja, bis bald. Macht's gut.
Moritz, Folge 3 im Kasten. Ich würde ausnahmsweise mal gerne ein kleines Spiel spielen, nur zu zweit, eins gegen eins quasi. Das erste Wort, was dir spontan wie aus der Pistole geschossen einfällt zu dieser Folge. Ich zähle von 3 runter und dann sagen wir es, okay?
Oh, scheiße, okay.
Spontan, ne? Ja. Musst du dran denken, jetzt nicht? Okay. 3, 2, 1.
Mangrovenbaum.
Hunger. Sehr gut, dann, sehr gut. Okay. Ja. Bei mir ist das, glaube ich, ein bisschen ersichtlicher, warum ich dieses Wort gewählt habe. Du darfst es bitte erklären.
Ja, ich habe halt schon gegessen, ne? Und bei mir sind Mangrovenbäume vor allem hängen geblieben. Christian hat da ja so ein paar Insights echt mit uns geteilt, wie das Unternehmen tickt. Ja. Und auch irgendwie wieder, wie schon bei den ersten beiden Purpose Projects, wieder, was sie für eine Verantwortung auch ja selbstverständlich irgendwie sehen. Ja, auch echt viel gelernt in der Folge, oder?
Ja, absolut. Also wir hatten ja schon, unsere erste Folge war so ein bisschen Food Industry, sag ich jetzt mal, aber jetzt nicht direkt Lebensmittelindustrie im klassischen Sinne. Aber ja, auf jeden Fall sehr interessant war es zu hören, wie die Unternehmenskultur, also dass alle Mitarbeiter eigentlich purpose-driven sind. Und ich fand, seine Antwort dazu kam auch relativ schnell wie aus der Pistole geschossen. So, ja, das kann ich direkt sagen, da sind alle Feuer und Flamme. Und dem glaube ich das auch so. Also selber natürlich ihm, weil er das auch lebt mit allem, was er macht und wie er sich gibt. Ich glaube, das überträgt sich auch auf die New Company insgesamt auf jeden Fall, ja.
Ich finde vor allem da auch cool, irgendwie so ein Startup wirklich jetzt mal interviewt zu haben, die vielleicht noch nicht so weit sind wie Beispiel letzte Folge Sean Frankston mit The Plastic Bank.
Ja.
Aber man merkt schon so, wo in welche Richtung auch ein Christian dann denkt, ne, mit seiner Firma und mit seinem ganzen Team. Und man merkt so, wie die Reise sich auch immer weiterentwickelt, ne? Jetzt wollen sie dieses Jahr halt ihre zwei Projektpartner da besuchen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie auch irgendwann mal in ein paar Jahren vielleicht sogar dann auch ja ein eigenes NGO vielleicht noch gründen, um das halt immer weiter zu verzahnen. Ja, also haben jetzt schon mal frühe Erkenntnisse gesammelt. Ich bin gespannt, wenn Zukunftsboris und Zukunftsmoritz hier in 10 Jahren mal wieder reinhören, wo da Christian und diese Firma gerade sich überall rumtummeln.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Vor allem fand ich es bemerkenswert, wie sehr er selbst diesen Aspekt der Selbstreflexion der ständigen und des ständigen Hinterfragens und dass man auch Fehler macht und das ganz natürlich ist along the way quasi und dass da keiner von befreit ist. Und das fand ich sehr bemerkenswert und definiert eigentlich auch, also ist eigentlich so der Kern der Startup-Kultur an sich, denke ich mal. Das ist ganz wichtig.
Ja, Lean-Startup nennt man das dann ja häufig so, ne? Schnelle Iteration. Und das Ganze irgendwie machen die auch sehr authentisch, so wie Christian auch auftritt, aber auch wirklich auf deren ganzen Kanälen. Man merkt da, dass da Personen hinterstecken, die man dann auch wirklich absolut gerne unterstützt. Und ja, wir beide gehören ja irgendwie auch dazu, vor allem unsere Freundin. Machen die das, ja schon irgendwas richtig.
Das können wir auf jeden Fall ganz kurz sagen. Also wir haben ja auch natürlich ein kleines Vor- und Nachgespräch gehabt bei der Aufnahme und das, was ihr im Podcast auch selber dann hören werdet, wie er ist, so ist er auch wirklich. Also komplett locker, entspannt, gechillt und total freundlich. Und wir haben es natürlich auch so gefreut, dass er überhaupt zugesagt hat und Bock hatte, bei uns mitzumachen. Deswegen, ja, super Typ auch.
Jo, ja, Boris, das hat wieder Spaß gemacht. Nächste Folge machen wir wieder auf Englisch. Da müssen sich die Zuhörer und Zuhörerinnen wieder auf was gefasst machen. Aber das Feedback auf die Folge mit Sean war ja schon mal super. Ich bin gespannt auf das Feedback von dieser Folge. Schickt uns gerne ein paar Nachrichten. Schickt uns auch gerne mal Empfehlungen von Firmen. Ein paar Kumpels haben sich schon gemeldet. Mit Ecosia sollten wir mal anschreiben. Haut uns gerne eure Vorschläge rüber.
Genau, teilt uns sehr, sehr fleißig, wenn wir euch gefallen, unsere Folgen, unsere Themen. Wenn nicht und ihr uns einfach so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und Reichweite gönnen wollt, geht das natürlich auch, haben wir auch nichts gegen. Aber wir sind sehr gespannt auf euer Feedback insgesamt, aber auch speziell zu dieser Folge, Moritz.
Mach's gut.